2026 wird als Schlüsseljahr für unser Gesundheitswesen bezeichnet. Was das konkret bedeutet, in dieser Folge zeigen wir dir, was sich bei der Krankenhausstruktur, der Pflegedokumentation, der digitalen Patientenakte und der Rolle von Hausärzten verändert. Wir sprechen über Chancen, Herausforderungen und fragen, wo bleibt die Menschlichkeit, wenn alles effizienter wird? Viel Spaß bei der Folge.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei!
So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Pflegedialog-Podcasts im Jahr 2026. Und heute wollen wir uns mal das Thema anschauen, was es für Änderungen im Jahr 2026 für euch gibt. Und natürlich begrüße ich wie immer den Holger.
Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer. Ja, das Jahr 2026 wird als Schlüsseljahr in unserem Gesundheitswesen bezeichnet. Deshalb ist es schon ganz wichtig, sich da etwas aktuell auf dem Laufenden zu halten.
Ja, ich bin gespannt, was du uns jetzt gleich sagen wirst, wenn es ein Schlüsseljahr wird oder ist.
Ja, ganz einfach. Es sind Veränderungen, die nicht nur die Finanzierung und Organisation des Gesundheitswesens betreffen, sondern zum Beispiel auch die Art und Weise, wie medizinische Versorgung erbracht und dokumentiert werden soll. Das ist so die große Herausforderung, finde ich, weil in allen Bereichen an allen Stellschrauben gleichzeitig gedreht wird. Das ist also sehr spannend, finde ich.
Ja, und kannst du da ein bisschen genauer werden? Was sind denn so die Stellschrauben, die an denen gedreht wird?
Ja, das sind also mehrere in verschiedenen Bereichen. Erstmal der Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung steigt auf 17,5 und durchschnittlich der Zusatzbeitrag um 0,4 auf 2,9%. Das heißt, es ist erstmal eine Belastung für die Versicherten, die einzahlen. Ja, dann ist es noch wichtig, ist gestartet die sogenannte Krankenhausreform und der Impfung. Das erkläre ich noch. Da müssen wir uns erstmal gucken, was will man damit erreichen? Man will eine Konzentration auf spezialisierte Zentren machen. Das heißt, nicht jedes Krankenhaus soll alles an Leistungen anbieten, sondern sich wirklich spezialisieren auf bestimmte Behandlungspfade, so nenne ich das mal. Man will dadurch Doppelstrukturen vermeiden, dass an einem Ort, wo drei Krankenhäuser sind, alle drei alles machen, sondern die einen machen diese Behandlungspfade, die anderen die und die anderen die.
Klingt nachvollziehbar.
Ja, dadurch kann man eine bessere Ausstattung der Kliniken erreichen, das ist ja auch wichtig, und eine höhere Behandlungsqualität für die Patienten durch diese Spezialisierung. Ja, aber es hat natürlich auch Nachteile, dieses System. Es werden weitere Kliniken schließen in Deutschland. Es war ja sowieso von der Deutschen Krankenhausgesellschaft angedacht, nochmal 10-15% der Betten zu streichen. Das bedeutet längere Anfahrtswege für Patienten im ländlichen Bereich und auch für Besucher natürlich. Und dazu muss man erstmal die Akzeptanz in der Bevölkerung schaffen. Warum das notwendig ist, das muss durch Öffentlichkeitsarbeit gut durchdacht werden. Und man muss natürlich die Notfallversorgung auch in ländlichen Gebieten sicherstellen. Ja, was hat das denn für Auswirkungen auf die Betroffenen, auf die Patienten? Erstmal potenziell bessere Behandlungsergebnisse, aber sie haben mehr Fahrzeit für ihre Behandlung eventuell.
Das ist klar.
Sie haben weniger Auswahlmöglichkeiten bei den Krankenhäusern, sondern da bleibt nichts übrig. Da muss ich 50 Kilometer, wenn ich eine neue Hüfte brauche, ins Krankenhaus fahren, obwohl vielleicht ein Kilometer daneben ein anderes Krankenhaus ist.
Ja.
Aber eben nicht spezialisiert auf diesen Behandlungspfad Hüftprothesenimplantation. Aber das, was ich persönlich auch sehr gut finde, ich habe eine höhere Expertise bei komplexen Eingriffen. Wenn ich Leute habe, die den ganzen Tag diese komplexen Eingriffe machen, haben die eine größere Routine, Erfahrung, und das kommt mir als Patient ja im Grunde genommen zugute. Natürlich ist das für ältere Menschen oder auch Heimbewohner eine zusätzliche Belastung, diese längeren Wegstrecken. Auch für die Angehörigen hatte ich schon gesagt. Aber gleichzeitig profitieren diese Vulnerabilität vulnerablen Gruppen von dieser Behandlungsqualität in diesen Zentren. Und damit will man die Behandlungsqualität, die Ergebnisse steigern. Das heißt also, die Krankenhausreform will mehr Qualität, aber weniger Standorte haben und dadurch natürlich auch eine Kostenersparnis.
Ja, das, also davon bin ich jetzt ausgegangen, dass das der Hauptgrund ist, Kosten einzusparen. Und gibt es da jetzt schon irgendwie Informationen, wann das dann losgeht in diesem Jahr oder?
Ja, das ist schon im...
Ist im Gang.
Ist im Gang. Dann diese elektronische Patientenakte, die letztes Jahr eingeführt worden ist im Oktober, sind ab sofort neue Funktionen freigeschaltet. Zum Beispiel der elektronische Medikamentenplan ist verpflichtend. Jetzt, wer diese Akte hat, den Ärzten den Zugriff ermöglicht, das kann jeder Versicherte bei seiner Krankenkasse freischalten lassen, ist jederzeit über die Versichertenkarte der aktuelle Medikamentenplan einsehbar. Allergien, Unverträglichkeiten sind gespeichert. Jetzt die Behandlungshistorie, das heißt alle Diagnosen, auch ältere, sind dort fest hinterlegt. Arztbriefe und Befunde, Laborberichte und so weiter, wird alles jetzt dort in dieser elektronischen oder muss in dieser elektronischen Patientenakte von dem jeweiligen Leistungserbringer übertragen werden. Und der Impfpass. Das heißt, ich habe einen digitalen Nachweis aller Impfungen. Verliere ich meinen Impfausweis, kann er neu ausgestellt werden ohne Probleme und ist trotzdem aktuell. Ne? Diese EPA, so nennt sich das, diese elektronische Akte, wird von den Krankenkassen eingerichtet, aktiviert und der Patient steuert die Zugriffsrechte selber. Mhm. Bei mir bei der Techniker-Krankenkasse, da fordere ich das an, dann kriege ich eine PIN, dann kann ich die über die App aktivieren und kann sagen, ich gebe alles frei oder ich sage, das gebe ich nicht frei. Das kann also jeder selber steuern und alles, was ich freigebe, kann jeder Benutzer, wenn ich meine Versichertenkarte abgebe beim Hausarzt, der sieht, was hat der Orthopäde vor 3 Monaten gesagt, was war für ein Laborbefund für meine letzte Blutuntersuchung vom Urologen oder. Das heißt, es werden viele Doppeltuntersuchungen vermieden, damit auch Kosten eingespart, aber auch die Behandlungszeit, Dauer, wird verkürzt. Also das ist schon mal ganz gut. Das heißt, für die Bewohner in Altenheimen hat das einen riesen Vorteil, weil die Dokumentation ist da. Wie oft ist der Medikamentenplan, wenn die Leute ins Krankenhaus überwiesen werden, nicht aktuell gewesen oder auch auf dem Rückweg kam zurück, fehlte der Arztbrief. So ist es sofort einsehbar vom Hausarzt, was hat das Krankenhaus geändert.
Ja. Das heißt, also die Übermittlung findet ad hoc statt.
Ja, genau. Und dadurch habe ich mehr Medikamentensicherheit. Das ist ja auch ein großer Punkt. Was man dann erreichen will, was ich etwas anders sehe, ist eine digitale Kompetenz der älteren Menschen, auch der in Altenheimen. Da sehe ich ein bisschen Problem. Die Zuhörer wissen, was haben wir dort für Diagnosen, dass die kognitiven Fähigkeiten sehr eingeschränkt sind, noch nicht die Erfahrung mit digitalen Apps und so weiter vorhanden sind. Ob die das damit erreichen, das sehe ich ein bisschen zweifelhaft. Ist aber als Ziel genannt.
Ja, meistens.
Aber man kann natürlich die digitale Verwaltung auch dem gesetzlichen Betreuer übertragen oder Angehörigen. Das geht. So, der nächste Punkt sind, dass die Pflegekräfte im Fokus sind. Man will mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Zum einen ist ja der gesetzliche Mindestlohn gestiegen, auch der Pflegelohn steigt in diesem Jahr weiter an. Ich glaube, am 1.7. oder am 1.4. bin ich mir nicht ganz sicher, welcher Termin, aber es steigt noch weiter an. Und die Reformen zielen einfach darauf ab, dass man diesen Missverhältnis Pflegekräfte zum Bedarf weiter reduziert. Das heißt, die Entbürokratisierung und Digitalisierung soll den Beruf A attraktiver machen und B auch mehr Zeit für die eigentliche Pflegearbeit ermöglichen und damit nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern auch die Pflegequalität soll gesteigert werden. Und das ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern das ist ganz einfach eine existenzielle Notwendigkeit für die Aufrechterhaltung der funktionierenden Pflege in Deutschland. Das muss man so deutlich sagen, ne? Und dazu gibt es auch einige Maßnahmen. Im Minimalszenario haben die Wissenschaftler errechnet 280.000 fehlende Pflegekräften. Das Maximalszenario sieht 690.000. Also das ist schon ein Wahnsinnsraum von Minimal bis Maximal in den nächsten 15 Jahren.
Okay.
Also bis 2040 hat man das vorgedacht. Die Ursachen will ich gar nicht drauf eingehen und auf die Folgen, das ist jedem bekannt. Und dadurch will man einfach jetzt durch Maßnahmen erreichen, dass die Pflegekräfte entlastet werden und aber auch gleichzeitig gestärkt in ihrer Arbeit.
Ja, das verstehe ich. Aber mir fehlen noch die Punkte, warum werden Pflegekräfte jetzt gestärkt?
Ja, das kommt jetzt. Also der Mindestlohn und auch die Stellenanzahl soll erhöht werden. Die Aus- und Weiterbildung, das haben wir jetzt über die Pflegekompetenzerweiterung und so weiter erreicht. Dann das Internet.
Ja, da müssen wir ja nochmal drüber sprechen, weil erreicht haben wir da ja noch gar nichts.
Nein, es ist geplant. Das war in dem Vorwurf drin, weil man jetzt ab 1. Januar verbindlich zum Beispiel in Altenheim diesen höheren veränderten Stellenschlüssel hat.
Ja, genau. Aber ich sage jetzt mal über dieses Gesetz, wo wir auch schon die Podcast-Folge gemacht haben bezüglich der Entbürokratisierung. Da war ja jetzt nur klar, es gehen Leute in Ausschüsse. Aber es ist ja noch nichts klar, was sich verändert. Ab 1.1.27, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ist die Ausbildung der Pflegehelfer, die generelle Service umgesetzt wird. Aber aus dem damaligen Pflegekompetenzgesetz, was ja jetzt das Entbürokratisierungsgesetz geworden ist, gibt es ja noch nicht keine Erkenntnisse, was sich jetzt konkret verändern wird.
Ja, das stimmt nicht so ganz aus meiner Sicht, lieber Christian. Man hat dort schon vieles gefunden, dass man den Beruf attraktiv machen will, also für Neueinsteiger oder Wiedereinsteiger durch höhere Kompetenzen, nicht nur die Qualitätsniveaus, sondern auch die erweiterten Tätigkeiten, praktisch die zum Teil Richtung ärztliche Tätigkeiten hingehen, will man den Beruf attraktiver machen. Aber als ganz Konkretes hat man jetzt die internationale Rekrutierung in den Vordergrund gestellt, weil man merkt, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen.
Ja, das verstehe ich.
Das heißt, die Anerkennung ausländischer Abschlüsse wird vereinfacht. Es wird finanziell auch gefördert, das internationale Recruiting. Und da legt man jetzt momentan einen großen Wert drauf. Du weißt, wir haben jetzt eine Anfrage gehabt aus Indien von einer Podcast-Hörerin, die Deutsch lernt, die jetzt im Februar einen Vorstellungstermin hat in einer Klinik in Deutschland für einen Ausbildungsplatz. Ich habe einige Kunden, die haben teilweise 40 Mitarbeiter, Schüler, gleichzeitig ein Altenheim aus Marokko, Algerien, so diesen nordafrikanischen Raum. Und das wird alles gefördert. Finanziell und auch mit Sprachkursen und so weiter. Das sind so die Maßnahmen, die man erstmal kurzfristig oder mittelfristig geplant hat. Und dann nochmal zur Entbürokratisierung. Die Abrechnung von Verhinderungspflege wird vereinfacht. Das heißt, das war immer ein Wahnsinnsaufwand, das abzurechnen. Und im Vergleich zu einem normalen Altenheimbewohner, wenn die Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege angeboten haben, gar nicht lukrativ. Und das waren nicht genug Plätze. Und das hat man jetzt geändert. Die digitale Dokumentation. Ich habe einen Großkunden, der hat jetzt das mit KI gestützt, wird dieses Jahr eingeführt, schrittweise in allen über 200 Häusern. Das heißt, die machen per Spracheingabe ihre Dokumentation. Sie können das auch in einer anderen Sprache machen, das mit einem automatischen Übungsprogramm gekoppelt, wo ich glaube 160 Sprachen hinterlegt sind, um das auch einfach sicher korrekt zu dokumentieren. Die Nachweispflichten werden immer weiter abgebaut. Das heißt, nur wesentliche wirklich pflegerelevante Informationen müssen dokumentiert werden. Bisher war es ja so formale Vollständigkeit, wann, wer, wie, was, wo, warum gemacht hat. Das wird eingeschränkt, weil das Vertrauensprinzip gestärkt wird. Und das finde ich auch ganz wichtig. Wenn ich als Pflegekraft einen Haken mache, ich habe den Herrn Karl gepflegt, alles, was notwendig war, muss das doch ausreichen. Da muss ich doch nicht jeden einzelnen Schritt dokumentieren. Aus dem Bett geholfen, Rücken gewaschen, Oberkörper hat er sich selber gewaschen, die Zähne habe ich geputzt, dann habe ich ihn in den Speisesaal gebracht, da hat er 3 Brötchen gegessen und so weiter. Das wird jetzt einfach viel vereinfacht und bringt dadurch mehr Zeit für die Menschen. Und wollen wir doch mal ganz ehrlich sein, die wenigsten Pflegekräfte dokumentieren gerne. Die haben den Beruf erlernt, weil sie Menschen unterstützen und fördern wollen. Und wenn ich aber die Hälfte meiner Dienstzeit irgendwo am Schreibtisch sitze, dann fühle ich mich als Pflegefachkraft oder Pflegehilfskraft nicht wohl. Und dadurch die größere Akzeptanz durch die digitale Kommunikation. Und es wird einheitliche Formulare bundesweit in der Dokumentation geben. Da ist mir aber noch nicht bekannt, wie das gemeint ist. Aber es soll einheitlich bundesweit sein und keine Unterschiede mehr zwischen den Kostenträgern. Es gibt ja zum Beispiel viele Kostenträger, wo jeder seine eigenen Anträge hat für irgendwelche Leistungen, die man beantragt. Wo eine ärztliche Verordnung nicht ausreicht und wo man noch eine Begründung schreiben muss. Jeder hat ein anderes Formblatt. Und das sorgt natürlich auch für Verwirrung bei den Mitarbeitern, die das ausfüllen. Und das wird auch abgegeben und wirklich klare Vorgaben, was muss dokumentiert werden und was nicht. Also haben wir Zeitersparnis durch diesen Bürokratieabbau und der Zeitaufwand, der vorher so bei 40% im Durchschnitt lag für Dokumentation, geht auf 20% runter etwa.
So sind die Studien.
So sind die Zahlen, die man errechnet hat anhand so Beispielhäuser. Ja, also für Pflegekräfte ist das schon mal sehr positiv, damit natürlich auch. Mit der TI, die haben wir ja schon seit letztem Jahr, klappt noch nicht überall. Die elektronische Abrechnung ist jetzt voll überall und die sogenannten DIPA, digitale Pflegeanwendungen, kommen auch immer mehr. Apps für Medikamentenerinnerungen fürs Pflegepersonal, für Sturzprävention, kognitive Übungen für die Pflegekräfte mit den Leuten, Kommunikation und so weiter. Und die Kosten werden in Zukunft von den Pflegekassen übernommen. Das heißt, die Einrichtung, die so etwas einführt, ob es der ambulante Pflegedienst ist oder ein Altenheim oder ähnliches, braucht das nicht mehr selber bezahlen, sondern diese Kosten werden übernommen. Du weißt, wir haben Lukas hier gehabt, der mit solchen Apps schon gearbeitet hat, auf eigene Rechnung. Ja. Der, ich weiß nicht, ob er das schon weiß, ich bin bald wieder bei ihm Ende des Monats, dann werde ich ihn mal darauf ansprechen, ob er weiß, dass diese Kosten jetzt übernommen werden von den Kassen. Also das hat auch schon Vorteile für die Pflegekräfte, aber auch für Bewohner oder Patienten, natürlich auch für Angehörige und für die Einrichtung selber auch. Ne? Aber das ist ja noch nicht alles. Wir haben dadurch Auswirkungen auf die Versorgungsqualität. Die Transparenz ist da. Wenn du in die App was für eine Sturzprophylaxe als Pflegekraft einträgst und ich übernehme den Dienst, ich sehe sofort auf einen Blick, was ist gemacht, mit welchem Ergebnis und kann das dementsprechend weiterführen. Das ist natürlich, weil da sensible Gesundheitsdaten gespeichert werden der Menschen, da brauchen wir die höchsten Sicherheitsstandards.
Natürlich.
Das heißt, diese digitale Datenerfassung braucht klare Regeln und transparente Kommunikation, wer hat Zugriff drauf und so weiter, wie der Datenschutz eingehalten werden muss. Das heißt, wir müssen die Patientenrechte und die Versorgung einfach mal neu überdenken, die wir in Deutschland haben. Weil es geht auch um die Rechte von Patienten. Wir gehen weg von der sogenannten fragmentierten Versorgung zu einem koordinierten, effizienten System hin. So haben das die Experten formuliert.
Okay.
Ich habe diese Formulierung übernommen. Ob das so stimmt, werden wir sehen. Und jetzt kommt es dazu, dass man wieder ein altes Modell ausgekramt hat, das sogenannte Modell im Gesundheitswesen. Das heißt, der Hausarzt ist der Lotse. Der steuert alles.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Problem habe, muss ich zu meinem Hausarzt gehen und der entscheidet, gehe ich jetzt zum Urologen, Neurologen oder behandelt er mich selber.
Sinnvoll.
Und das haben wir ja schon oft gehabt, diese Hausarztmodelle bei einzelnen Krankenkassen, dass man dadurch einen Bonus bekommen hat, wenn man daran mitgemacht hat und nicht gleich selber zum Facharzt ohne Überweisung gegangen ist. Das heißt, die Hausärzte sollen in Zukunft alle stärker in die Versorgungskoordination eingebunden werden, damit auch diese unnötigen Doppeltuntersuchungen wegfallen.
Ja.
Der Hausarzt sieht, ich war vor 3 Wochen beim Orthopäden, jetzt habe ich immer noch Beschwerden, dann sagt er, sorry, da brauchen wir kein neues Röntgenbild machen.
Ja, das klingt auf dem Papier für mich jetzt sehr, sehr gut. Die Frage ist doch aber, wie stellen wir denn sicher, dass die Hausärzte auch die Kapazität haben?
Also, das ist eine zweite Frage.
Finde ich die viel wichtigere Frage ist, weil wenn sie jetzt noch quasi da als Lotse, also sie wären noch zentraler im System, also sind eine wichtige Schnittstelle im System, dann ist es ja auch wichtig, dass ich viel schneller auch zu einem Termin dort komme.
Ja, das gibt es oder gab es ja auch schon vorher, dass der Hausarzt direkt einen Termin vereinbart hat beim Facharzt. Mhm. Sogenannter Arzt-zu-Arzt-Termin.
Ja.
Und das wird jetzt auch noch gefördert. Wenn mein Hausarzt feststellt, oh, der Holger muss mal zum Facharzt, egal welcher Art, und ruft dort an, dann ist garantiert, dass innerhalb von einer Woche, so ist es angedacht, ich einen dementsprechenden Facharzttermin bekomme. Ist das nicht möglich, dass ich sofort in eine Klinikambulanz geschickt werde?
Bin ich gespannt, ob das dann noch so in der Praxis umgesetzt werden kann, weil jetzt quasi einen Termin für ein CT oder MRT zu bekommen.
Ich verstehe es aus eigener Erfahrung. Ist Katastrophe. Nur weil ich Selbstzahler war, habe ich innerhalb von einem Tag einen Termin. Aber ich musste bis nach Wiesbaden fahren. 250 Kilometer.
Ja.
Aber das soll eben einfach so gemacht werden. Und gerade für Patienten mit multiplen Erkrankungen, die verschiedene Fachärzte gelegentlich brauchen, da ist die Koordination der Versorgung ganz wichtig. Und jetzt im Zusammenspiel mit der elektronischen Patientenakte, der Neurologe will ein Medikament anordnen, kann jetzt nachgucken, beziehungsweise es kann auch automatisiert mit Datenbanken verknüpft werden. Das, was ich möchte, verträgt sich das mit den Medikamenten vom Orthopäden. Also das heißt, es sind Chancen, diese neue Art der Versorgung, aber auch eine große Herausforderung.
Absolut.
Der Hausarzt ist also Erstanlaufstelle. Nur mit Überweisung vom Hausarzt können denn Fachärzte aufgesucht werden. So ist es angedacht. Und der Hausarzt entscheidet, welcher Facharzt, welche Fachrichtung. Er koordiniert, weil alle Befunde bei ihm auch auflaufen. Er koordiniert die Behandlung und hat den Überblick über Therapien und Medikamente. Und das ist ja bisher ein ganz großes Problem, gerade für Einbewohner. Der Hausarzt kommt alle paar Wochen mal zur Visite, dann hat der Patient zwischendurch ein orthopädisches.
Setzt wegen dem Husten, den Mieten
nicht aus. Ja, und der Hausarzt, der sammelt also alle Befunde, koordiniert die Behandlung und ganz wichtig, Überblick über Therapien und Medikamente. Bisher war es ja so, der Bewohner wird vom Hausarzt betreut und er sagt, ach, jetzt schicken wir mal zum Orthopäden. Der Orthopäde hat ein Rezept mit Medikament. Die Pflegeeinrichtung hat das gegeben, verträgt sich aber nicht mit den Medikamenten vom Hausarzt. Und schon haben wir ein Problem in der Sicherheit der ärztlichen Versorgung gehabt. Nur wenn ein Folgerezept, das hat denn der Hausarzt ausstellen können und hat dann gesagt, um Gottes Willen, was hat der denn da aufgeschrieben? Und jetzt im Zusammenhang mit dieser EPA, dieser elektronischen Patientenakte, hat der Hausarzt die Koordination, weil er sofort sieht, was hat der gemacht und kann sofort da eben handeln und sagen, nee, stopp, das geben wir nicht. Lieber Orthopäde, such dir mal was anderes aus, das verträgt sich nicht mit den wichtigen Herz-Kreislauf-Medikamenten zum Beispiel. Ne? Und der Hausarzt in der Regel sowieso den Patienten über Jahre betreut. Meine Frau ist schon in der Praxis, ich glaube 40 Jahre, ne, wo sie jetzt ist. Und ich habe also die Vermeidung der Überversorgung, eine bessere Koordination, einen ganzheitlichen Blick, weil der Hausarzt alles sieht, auch das, was andere Ärzte zu beitragen aus anderen Fachrichtungen. Das Vertrauensverhältnis wird gestärkt, wenn der Hausarzt als Ansprechpartner auch alles weiß, weil der Patient selber ist oft gar nicht in der Lage zu beschreiben, was hat der Neurologe gesagt und gemacht oder Urologe. Oder ja, ne? Und es ist natürlich eine Kosteneffizienz für die Kostenträger, muss man auch so sehen. Natürlich gibt es auch Kritik an diesem Modell und es bedeutet auch Herausforderungen für unser Gesundheitssystem. Das heißt, eingeschränkte Wahlfreiheit. Ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt mal zum Urologen. Ich muss zum Hausarzt und sagen, pass auf, ich glaube, ich muss mal zum Urologen. Wenn der sagt, ach nee, das kriege ich selber hin, habe ich Pech gehabt.
Ja, ich sehe einen riesen Punkt darin, was ist mit den Vertretungsärzten?
Ja.
Also was ist, wenn ich häufiger zu Vertretungsärzten muss, dann habe ich den Vorteil eben nicht.
Ja, doch, die haben ja auch Zugriff auf alles.
Nee, klar, aber die kennen
mich persönlich nicht.
Seit 40 Jahren.
Ja.
So. Und die Ärzte müssen dann ja auch die Zeit haben, sich das alles anzuschauen.
Es kann aber auch bedeuten, Abhängigkeit von einer Person ist es ja da. Wenn der Hausarzt auf mich nicht gut zu sprechen ist, vielleicht ist die Versorgung dann nicht so gut. Und im ländlichen Bereich, wo es vielleicht zu wenig Hausärzte gibt, kann das auch mal Probleme machen. Es kann natürlich auch einen Zeitverlust bedeuten, wenn ich erst zum Hausarzt und dann zum Facharzt gehe, wenn es eine akute Situation ist. Das kann passieren. Und die Hausärzte haben noch mehr Verantwortung. Und ob sie das alles, die einzelnen Praxen jeweils, dementsprechend auch erfüllen können. Es gibt auch bei uns in Göttingen Praxen, die sind absolut überlaufen. Die versuchen gar keine neuen mehr aufzunehmen. Und dann gibt es welche, da kommt man noch ganz gut dran. Und das ist im ländlichen Bereich noch schwieriger, wenn ich nur eine Praxis habe. Bei mir im Dorf, aber aus anderen Dörfern, da zig Patienten dazukommen, wird es für mich schwierig, da dementsprechend schnell richtig versorgt zu werden. Und das sind also so da Herausforderungen zu. So, der nächste Punkt, der kommen soll, der angedacht ist, Notaufnahme nur nach telefonischer Anmeldung. Ich kenne das von Göttingen, da war es früher so, da sind die Leute, ich habe mir den Fuß verknackt, gleich in die Uni gefahren, unten in die TN nennt sich das, Tagespflege-Nachtaufnahme. Und da gab es zwei Seiten, die eine chirurgisch-orthopädisch, die andere internistisch. Der eine hat sich einen Fuß verstaucht beim Sport, der ist dann dahin gegangen, hat dort gesessen, gewartet, bis er untersucht wurde. Der mit Herzschmerzen, der kam dann auf die internistische Seite. Und dann, wenn es nichts Großes war, ist man nach Hause geschickt worden, mit Rezept oder ohne. Wenn es was Ernsthaftes war, wurde man in der Uni behandelt. Das hat man dann abgeschafft und hat bei uns in der Uni die hausärztliche Notfallsprechstunde, die abends bis 20, teilweise 22 Uhr und Sonn- und Feiertags tagsüber besetzt ist, damit man da eine Entlastung der Notaufnahme schafft. Das ist so die hausärztliche Notfallsprechstunde also. Und aber was mache ich nach 20 Uhr? Dann bin ich doch in der Notaufnahme gelandet. Und die haben dann nachts Patientenzahlen. Bei uns in Göttingen kann ich das nur von reden. Ich weiß es aber von anderen auch. Wahnsinn, was die für Patientenzahlen da in der Nacht durchhauen. Und so sagt man jetzt, die Leute müssen anrufen, wenn es kein akuter, echter Notfall ist, der lebensbedrohlich ist. Und dann sich dort telefonisch anmelden und kriegen dann dort die Aufforderung, bitte nicht kommen, warten bis morgen oder morgen ist Sonntag, kommst du und gehst in die hausärztliche Notfallsprechstunde und so weiter. Das heißt, eine Triagierung wird teilweise telefonisch schon gemacht oder dann, wenn ich in die Klinik komme, weil ich kommen soll, wird bei der Aufnahme über ein Triageverfahren festgestellt, ach, der Holger, das ist nicht so eilig, der kann 3-4 Stunden warten. Aber der Christian, der muss innerhalb von einer halben Stunde einen Arztkontakt haben. Und dann wird eben telefonisch der Behandlungsplatz praktisch zugewiesen. Und dann wird die Behandlung dementsprechend durchgeführt. Ziel der Regelung ist, die Notfallaufnahmen sind chronisch überlastet, dass selbst Leute mit ernsthaften Problemen manchmal stundenlang warten müssen und eventuell dadurch einen Folgeschaden bekommen. Das heißt, die Patienten, die mit nicht so dringenden Problemen kommen, die auch der Hausarzt oder diese hausärztliche Notfallversorgung machen kann, werden abgewiesen und damit lange Wartezeiten für die echten Notfälle werden vermieden. Ganz einfach. So ist der Plan. Pro, sagt man, die überfüllten Notaufnahmen werden entlastet, schnellere Behandlung der echten Notfälle, bessere Ressourcenverteilung und Patientenlenkung, damit die richtige Versorgungsebene erreicht wird. Kontra, es ist eine zusätzliche Hürde für die Patienten und die Triagierung muss von fachkompetenten Personen am Telefon erfolgen. Das heißt, es sind Fehleinschätzungen möglich.
Klar.
Es ist schwierig für Menschen mit Sprachbarrieren, die noch nicht so lange in Deutschland leben und sich nicht so ausdrücken können. Und wenn die, ja, wie soll ich das sagen, die Erreichbarkeit eingeschränkt ist dadurch, weil ich in der Warteschleife 2 Stunden hänge, wenn das nicht dementsprechend die 116, 117, die das machen soll, ist ja oft dauerbesetzt in vielen Regionen, zu bestimmten Jahreszeiten durch die ganzen Erkältungskrankheiten und so weiter, dann kann das auch mal Probleme geben. Aber das ist geeignet. Dann, das hat man schon mal angesprochen in einer anderen Folge, es gibt natürlich für Pflegebedürftige in 2026 auch finanzielle Entlastung. Die Pflegegradleistungen sind erhöht, die Verhinderungspflege verbessert, die Unterstützung für die pflegenden Angehörigen ist erhöht worden und so weiter. Dann wird überlegt, ein sogenanntes bundesweites Pflegegeld einzuführen, so wie Bayern das zum Beispiel schon hat. Die, ich glaube, 1000 Euro sind das im Jahr ab Pflegegrad 2 zahlen. Ne? Dieses Modell soll eventuell bundesweit, das ist aber noch nicht 100% beschlossen, ist aber auf der Agenda kommen. Ja, Chancen und Herausforderungen als Fazit. Gemeinsam sollen alle Akteure im Gesundheitswesen für eine bessere Pflege und Versorgung sorgen. Also die Patientenrechte sollen erhalten bleiben, die Qualitätssteigerung wird erwartet, die Digitalisierung soll weiter vorangetrieben werden, genauso wie die Entbürokratisierung. Und man will mehr Pflegekräfte durch das Maßnahmenpaket haben. Genau. Aber so im Nachhinein wurde auch so als, wie nennt man das, Präambel nicht, sondern also Nachsatz, hat man auch gesagt, die Menschlichkeit soll aber im Mittelpunkt behalten werden. Und das wird auch spannend zu sehen, wie das funktioniert mit der Menschlichkeit, wenn man so starre Systeme hat, wo man Weg A nach B und nicht Umweg über C ist möglich. Also das sind so Sachen, wo ich sage, das muss man sehen, wie weit das kommt.
Ja, und die Menschlichkeit darf natürlich auch dann bei solchen Telefonaten nicht verloren gehen. Wenn ich mit Schmerzen in der Notaufnahme oder bei der 116, 117 anrufe und da ist der Mann am Telefon, der vielleicht gerade die 6. Schicht in Folge hat, ist kurz vor seinem Feierabend und er kann das nicht nachvollziehen, sie schätzt es nicht als Notfall ein und kann mir dann nicht gut helfen. Auch das ist ja Menschlichkeit. Also ich finde da die Ausgestaltung, da muss man halt genauer hinschauen, ja, oder was ist, wenn ich immer nicht zu meinem Hausarzt kann, weil er dann eben nicht da ist? Also dann habe ich verlängerte Fahrtwege aufgrund der Spezialisierung. Meine Erfahrungen mit Krankenhäusern waren jetzt in der Vergangenheit auch so, dass sehr häufig auch da viel von Menschlichkeit nicht weil die Pflegekräfte dort nicht oder Ärzte dort nicht bemüht waren, sondern das einfach verloren gegangen ist, weil sehr viel Fokus auf die Genesung, auf das Medizinische gelegt werden musste. Und also ich glaube, dass durch Spezialisierung nicht viel besser wird, wenn man nicht aktiv auch dagegen steuert seitens der Krankenhäuser.
Ja, aber ein ganz wichtiger Punkt, Christian, du weißt, ich kenne das in Kliniken aus eigenem Erleben, so die Arbeitsabläufe und so weiter. Wenn ich jetzt sehe, dass eine Pflegefachkraft auf einer Station in der Uni Göttingen in der Frühschicht mit 20 Patienten in der inneren Medizin ist und vielleicht noch einen Praktikanten oder Schüler dabei, da fällt das Menschliche einfach runter, weil zu wenig Aufgaben sind. Und die Dokumentation ist da, seit ich da war, das ist ja Jahrzehnte her, so nach oben gegangen. Ich habe früher Viertelstunde, sagen wir halbe Stunde dokumentiert als Pflegefachkraft oder Schichtführung. Die sitzen heute viel länger dran. Plus zusätzlich die ganzen Untersuchungen, was man digital schon besser machen könnte, terminieren für die Patienten. Das wird alles von den Pflegekräften gemacht.
Ja, ich sage, das Bemühen war ja immer da. Wenn wir jetzt systemisch ja so stark eingreifen, müssen Konzepte entwickelt werden, die das mit berücksichtigen und wenn es am Ende steht, die Menschlichkeit soll im Fokus stehen, dann ist es ja wichtig, man sollte es dann halt bei der Ausgestaltung mit.
Vollkommen richtig, Christian. Also das wird ein spannendes Jahr.
Ja, und interessant ist ja, wenn es schaffbar ist, auch die freien oder noch verfügbaren oder gewünschten Stellen zu besetzen, ne? Also 600.000 Menschen sind viel, ja, bis 2040. Dann ist
290.000 Minimum, 640.000.
Genau, sehen wir mal von Worst Case aus. Wir müssen über die halbe Million Menschen finden und müssen sie integrieren in die Arbeitsabläufe. Dann sollte auch da die Menschlichkeit.
Gebe ich dir recht, selbst wenn wir nur vom minimalen Worst Case 200.000 ausgehen, das ist
so riesen Herausforderungen. Und da ist jedes Krankenhaus, jeder Pflegedienst, jeder einzelne Pflegekraft auch gefragt, da mit Haltung reinzugehen.
Ja.
Ne, da mit Haltung entsprechend die einzelnen Sachen umzusetzen. Und ich bin weiterhin gespannt, wie sich das verhalten wird aus den Ausschüssen heraus.
Ja.
Weil klar ist es wichtig, dass wir bestimmte Sachen machen, aber wenn wir ein Pflegejahr haben, jetzt 2026, dann müssen auch schnelle Ergebnisse kommen, damit jeder Teil des Systems auch in die Umsetzung kommen kann. Also Hausärzte müssen ja dann ihre eigenen Prozesse nochmal kritisch betrachten. Reicht alles so aus, wie wir es haben? Was brauche ich dann mehr? Brauche ich mehr an Zeit? Brauche ich mehr an Platz?
Brauche ich mehr an Geld?
Ja, sondern und das geht eben nicht mal eben von Montag auf Dienstag, sondern da brauchst auch Luft für.
Ja, und deshalb hat man ja gesagt, das soll schrittweise dieses Jahr eingeführt werden. Und das Zusammenspiel aber aller Komponente, das ist ja das ursprüngliche Ziel, soll zu diesem Gesamtergebnis beitragen. Ja. Man weiß, dass an jeder Stellschraube was passieren muss. Wie weit man die wirklich drehen kann. In der Praxis, das wird die Zeit nur zeigen.
Ja, dann würde ich sagen, sind wir gespannt, was die Zeit zeigt. Wir werden euch hier aber auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wenn sich dort Sachen verändern. Und ja, von daher, wenn du nicht noch irgendwelche Punkte hast.
Nö, das waren so die, denke ich, für unsere Zuhörer am wichtigsten.
Okay, na dann machen wir die Podcast-Folge zu und wünschen euch noch eine schöne Woche, ein langsames Wochenende und ja, schaltet wieder rein, nächste Woche Freitag, 9 Uhr, weitere Folge des Pflegedialog-Podcasts.
Ciao! Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.